ARD. Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazikunst ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Teil 3. Alle Folgen zu diesem Fall findet ihr in der ARD-Audiothek.
Wir sind auf der Suche nach zwei Statuen, zwei Bogenschützinnen. Die eine ist irgendwann zwischen dem Herbst 2023 und Januar 2024 gestohlen worden. Von einem Grundstück in Bayern. Stefanie, die Enkelin des Künstlers Matthias Schumacher, hat deswegen ein ziemlich schlechtes Gewissen. Denn eigentlich war sie verantwortlich dafür, dass die Statue nach dem Verkauf des Grundstücks abgeholt werden sollte. Abgeholt wurde sie, nur eben unbemerkt und nicht von ihr.
Und die zweite Bogenschützin? Die hat Propagandaminister Josef Goebbels gekauft. 1939 bei der großen deutschen Kunstausstellung in München für 14.000 Reichsmark.
Wir recherchieren im Bundesarchiv und finden einen Film mit dem Namen »Ein Sommertag am Bogensee« aus dem Jahr 1943. Der beginnt mit schwelgenden Naturbeobachtungen. Ein Sonnenaufgang, Kiefernwälder, Seerosenblätter. Und dann, bei Minute 1, steht sie da. Die Bogenschützin. Auf einer Wiese. Eine kleine Mauer ist zu sehen. Im Hintergrund ahnt man einen See.
Die Wiese ist die Waldhofterrasse. Goebbels und seine Familie wohnen hier auf dem Waldhof am Bogensee in der Nähe von Wandlitz. Die riesigen Fenster vom Kaminzimmer zur Terrasse sind im Boden versenkbar. Der Aufwand bei diesem Bau ist gigantisch. Im Oktober 1939 bezieht Goebbels das Haus. Im Oktober 1939 endet auch die große deutsche Kunstausstellung. Und sein Einkauf, die Bogenschützin, bekommt den prominenten Platz mit Bogenseeblick.
Der Film ist ein dokumentarischer Propagandafilm. In jeder Sekunde wird klar, hier geht es um die heile Familie, das Aufwachsen in der Idylle. Die sechs Kinder von Goebbels werden vom Zähneputzen am Morgen bis zum Gute-Nacht-Sagen bei Mutter Magda am Abend inszeniert und spazieren mit weißen Schürzen und akkurat gekämmten Haaren und den zwei Hunden an der Bogenschützin vorbei.
Heute verfällt das Areal am Bogensee und das Land Berlin versucht zunehmend verzweifelt, es zu verkaufen. Ein potenzieller Käufer würde es allerdings ohne die Bogenschützin erwerben. Die Waldhofterrasse ist mittlerweile kunstfrei. Und die komplette Kunstsammlung von Goebbels ist verschwunden, erzählt Kunsthistoriker Stefan Kling.
Wenn man heute fragen würde, wo ist denn das, was Goebbels gekauft hätte, da guckt man mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das weiß jetzt auch keiner, weil gerade die Goebbels-Kunstsammlung ist eine, also im Gegensatz zu Hitler und zu Göring, Baldur von Schirach, da ist vieles bekannt, aber Goebbels weiß niemand so richtig was.
Das ist Kunstverbrechen. Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Hi, liebe Kunstverbrechen-Community. Willkommen zurück bei unserer Suche nach der über 2 Meter großen Bronzestatue Die Bogenschützin von Matthias Schumacher.
Bei dieser Suche stellen sich immer neue Fragen. Gab es wirklich zwei Güsse? Das hat uns der Bruder von Stefanie erzählt. Die hat uns ja überhaupt erst auf diese Suche geschickt. Aber wir finden keine Unterlagen von Gießereien, die das bestätigen. Oder hat die Familie von Matthias Schumacher nach 1945 die Bogenschützin vom Bogensee bei Berlin abgeholt und nach München transportiert?
Um sie dann später auf dem Wochenendgrundstück in einem bayerischen Dorf aufzustellen? Irgendwie schwer vorstellbar in den Wirrungen der Nachkriegsjahre. Aber eben auch nicht komplett unrealistisch. Fakt ist, aus dem Garten des bayerischen Wochenendgrundstücks ist ein Kunstwerk gestohlen worden. Und als Stefanie diesen Diebstahl im März 2024 bei der Polizei anzeigt, da klingelt nach ein paar Wochen ihr Telefon. Ein Polizist hatte da noch mal ein paar Fragen.
Er hat eigentlich vor allem noch mal gefragt, eben, ob man dieses Grundstück gut einsehen konnte, ob wir wissen, dass jemand anderes was Auffälliges bemerkt hat. Das habe ich verneint. Dann hat er nochmal nach dem Alter gefragt und eben, also ob die Statue wirklich dieses Ausstellungsstück in dieser großen deutschen Kunstausstellung 1939 war. Und hat dann gesagt, dass die jetzt eigentlich nicht sofort davon ausgehen, dass es eingeschmolzen worden ist, vor allem weil mittlerweile bekannt ist, dass solche Diebstähle vorkommen und sich auch viele überhaupt nicht trauen, sowas einzuschmelzen, gerade wenn es auch eine Gravur hat und der Wert in der Regel auch höher ist als der Materialwert, dass es auch aus dieser Perspektive wenig sinnvoll ist, sowas einzuschmelzen. Und dass es gut denkbar ist, dass diese Statue vielleicht irgendwo gen Osten gewandert ist und hier erstmal verschwunden ist und dass man dann irgendwie über irgendwelche östlichen Länder das dann vielleicht wieder nach ein paar Jahren auf den Markt geschmissen wird. Aber das war nur eine Vermutung.
Ich frage nach bei der Polizei vor Ort und scheitere an der Presseabteilung. Zu diesem Fall wolle man sich nicht äußern. Ich schreibe an die Staatsanwaltschaft in München und die Generalstaatsanwältin antwortet, das von Ihnen angesprochene Verfahren wurde zwischenzeitlich gemäß § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt, da kein Täter ermittelt wurde. Sollten sich weitere erfolgversprechende Ermittlungsansätze ergeben, wird das Verfahren wieder aufgenommen werden. Vor diesem Hintergrund kann ich auch Ihre weiteren Fragen, zum Beispiel wurden Spuren sichergestellt, in welche Richtung wurde ermittelt, wurde der Fall an Interpol weitergeleitet, nicht beantworten, um mögliche zukünftige Ermittlungen nicht zu gefährden.
Tja, manchmal wünscht man sich sehr dringend einen René Allange, der Kunstkommissar und Leiter der Abteilung Kunstdelikte beim LKA in Berlin. Der sieht Öffentlichkeit ja wirklich eher als eine Chance.
Ich probiere das bei der Generalstaatsanwältin nochmal mit ein paar Nachfragen. Die einzige, die sie mir konkret beantwortet, ist nochmal die Bestätigung, das Verfahren wurde Anfang Juni 2024, also 3 Monate nach Stefanis Anzeige, eingestellt.
Und vielleicht erinnert ihr euch, es gab da ziemlich am Anfang der Recherche zu dem Fall den Verdacht, dass sich ein Arbeiter der Abrissfirma ein bisschen mehr als andere interessiert hat für die Bogenschützin. Stefanis Bruder versucht es mal direkt. Gleich als er den Diebstahl bemerkt, nimmt er Kontakt auf. Das Angebot, die Figur solle einfach wieder hingelegt werden auf das Grundstück, dann gäbe es auch keine Anzeige. Wochen vergehen. Die Bogenschützin bleibt verschwunden. Sehr frustrierend für die Familie.
Und auch wir raufen uns die Haare, denn an dieser Stelle scheinen wir am Ende unserer Recherche zu sein. Sackgassen, überall.
Aber dann
bekomme ich von einer Kunsthistorikerin den Tipp, mir mal eine Website anzusehen. German Art Gallery. Da bietet einer Kunstwerke an, die auch auf der großen deutschen Kunstausstellung waren. Und er soll die größte private Kunstsammlung aus der Zeit von 1933 bis 1945 besitzen. Ich schreibe ihm. Und er antwortet. Und das Krasseste, er ist bereit für ein Treffen.
Also packe ich mein Mikrofon ein und mache mich in guter alter Kunstverbrechen-Reporter-Manier auf den Weg raus aus dem NDR-Kulturbüro und rein ins Ungewisse. Okay, wir sind in einer Kleinstadt in, ich sag mal, der Benelux-Region. Ich musste John vor unserem Treffen versprechen, dass wir seinen Wohnort nicht bekannt geben. Außerdem heißt John gar nicht John. Wir haben ihm hier im Podcast einen anderen Namen gegeben. In einer Mail hat er nämlich geschrieben, mein privates Haus steht voller Kunst. Wenn Menschen wissen, wo ich lebe, werden Rechtsextreme meine Kunst stehlen oder Linksextreme mein Haus niederbrennen. Während ich vom Bahnhof zur Adresse gehe, die er mir geschickt hat, sehe ich viele schicke Einfamilienhäuser. Keine protzigen Villen, aber auf jeden Fall große Häuser. Häufig teuer aussehende Autos davor geparkt, Erker mit großen Fenstern, viel weiße Fensterrahmen und dahinter helle große Wohnzimmer mit Designerlampen. Und immer wieder Kameras, die an den Häusern angebracht sind.
Also gut situierte Nachbarschaft mit hohem Sicherheitsbedürfnis.
Absolut. Aber eben eher so understatement-mäßig und jetzt nicht völliger Prunk. Zum Stichwort Sicherheit noch eine Beobachtung. Während ich die genaue Adresse suche, fällt mir ein Straßenschild auf mit einem rot durchgestrichenen Männchen mit Augenbinde und daneben ein WhatsApp-Logo mit dem Spruch, jetzt mal frei übersetzt, wir passen auf.
Ach du Gott, so ein Nachbarschaft, Wachdienstmäßiges? Mhm.
Ja, genau. Ich komme dann an der angegebenen Adresse an, Jons Haus. Ebenfalls ein sehr schickes, rausgeputztes Haus, in dem Fall mit grünen Fensterrahmen. Sieht ein bisschen verwinkelt aus, spitze Dachgiebel, ein bisschen Efeu an den Wänden. Die Fensterjalousien sind hier alle runtergelassen. Vor der Tür steht ein schwarzer SUV. Und dann kommt mir auch schon der Mann auf der anderen Seite der Straße entgegen, der mich zu dem Treffen begleitet. Ihr kennt ihn, wir lieben ihn, der Kunstdetektiv Arthur Brandt.
Arthur.
Freut mich sehr. Ich gehe mal auf. Ja, Jungs, ich gehe davon durch, weil ich kann melden. Okidoki, tulledoki, jojo. Bist du mit dem Zug gekommen?
Mhm, aber ich war schon viel zu früh da. Ich habe mir die Altstadt noch angeguckt.
Ah, okay. Welche Nummer war es? 30?
Ja.
Nein, ich muss um 2.15 Uhr weg. Das geht nicht anders.
Kein Problem.
Aber wir sind hier und ihr werdet eine der schönsten Kollektionen der Welt sehen. Unglaublich.
Jon und Arthur kennen sich tatsächlich schon ein bisschen länger. Und da Jon meinte, er würde sich wohler fühlen, wenn Arthur dabei ist, und ich mich natürlich immer freue, Arthur zu treffen, haben wir uns zu einem gemeinsamen Termin verabredet. Arthur und ich gehen zusammen die Auffahrt aus weißen Kieselsteinen hoch in Richtung Tür. Auch hier sehe ich mehrere Außenkameras mit rundem weißen Gehäuse und schwarzen Linsen.
Da muss doch da sein.
Ich klingel einmal. Warte.
Ah, du hast doch nicht geklingelt.
Nein.
Ah, okay.
Hallo!
Hallo! Ich bin Torben. Hallo.
Hallo!
Deutsch ist in Ordnung?
Ja.
Englisch?
Ja.
Deutsch?
Ja, beide ist gut.
Okay.
Danke. Uns öffnet die Freundin von Jon. Eine große, blonde, schlanke Frau, breites Lächeln, Nadelstreifenblazer. Sie führt uns durch einen kleinen Flur ins Wohnzimmer.
Oh, wow.
Ihr hört's. Mir fällt die Kinnlade runter. Ich sammle mich kurz und begrüße erstmal Jon.
Ja, gut.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, okay, schön. Gut, dass du hier bist.
Jon ist etwa 1,85 Meter groß, hat kurze, braun-grau melierte Haare. Er trägt eine beige Leinenhose, ein weißes Hemd und darüber ein schwarzes Jackett. Er hat einen ziemlich festen Händedruck und eine sehr klare, direkte Art. Typ erfolgreicher Businessman. Und in Kombi mit seiner Freundin strahlen die beiden so richtige High-Society-Power-Couple-Vibes aus.
Was kann ich von mir selber sagen? Ich habe Jura studiert, ein Master. Meine Kinder, drei Kinder haben das Haus verlassen, haben jetzt auch einen Master. Ich bin begeistert von realistischer Kunst. Ich bin Entrepreneur. Und ja, weiter finde ich mich selber nicht immer so interessant. Die Kunst, das ist wirklich interessant.
Ich hatte vorher zu Jon noch so ein bisschen recherchiert. Er arbeitet im Finanzsektor, war bei großen Banken und hat jetzt eine Finanzberatungsfirma gegründet, die er jetzt auch noch leitet.
Aber bei vermögenden Sammlerpaaren, da warst du ja schon mal häufiger, ne? Also ja. Stichwort Kunstverbrechen Staffel 2 bei den Falkenbergs in Hamburg. Deshalb wird dir jetzt nicht die Kinnlade runtergefallen sein.
Nee, das war tatsächlich eher wegen der Kunst, die mir direkt ins Auge gesprungen ist. Ich stehe mit Arthur, Jon und seiner Freundin in ihrem großen hellen Wohnzimmer mit Fischgrätenparkett. Nach hinten in den Garten raus lassen bodentiefe Fenster sehr viel Licht in den Raum fallen, der bis unter die Decke mit Kunstwerken gefüllt ist. Ich sehe Gemälde, 2x3 Meter groß. Eines zeigt zum Beispiel eine Bauernfamilie bei einer Brotzeit unter einem Baum. Ich sehe Statuen, nackte Frauen, eine durchtrainierte Balletttänzerin von 1,5 Metern, daneben ein muskulöser Mann mit einem Bogen, der etwa 1,5 Meter groß ist. Und dann sehe ich noch mehrere Reliefs. Eines zeigt einen Mann mit Schwert, der eine Frau mit Kind beschützt. Ich stecke erstmal komplett in der Reizüberflutung und dann gibt es noch ein unerwartetes kleines Wiedersehen.
Und da steht einer von diesen kleinen Torfilmen.
Ich habe schon gesehen.
Das sind die 2 Meter groß. Ja,
wo ist die kleinste?
Die kleine ist da oben.
Ah, okay.
Wir gehen auch nach oben.
Das ist Das war meine große Geschichte, die
Thorak-Ferne. Das sind 2 Mittel, kriegt man nirgends raus. Ich bitte Sie an für 400.000.
Die 2 Pferdestatuen aus Bronze gehen mir etwa bis zur Hüfte. Die 2, die Arthur damals mit gerettet hat, waren über 3 Meter hoch.
Zu der spannenden Geschichte um den Schmuggel dieser riesigen Skulpturen des NS-Künstlers Josef Thorak haben wir in unserer ersten Staffel ja 2 Folgen veröffentlicht. Hört da gern mal rein.
Während John und seine Freundin sich um Getränke für uns kümmern, bleibt mein Blick an 2 riesigen Holzskulpturen von 2 Soldaten hängen. Die Soldaten sind nach vorne gebeugt, als würden sie sich schnell an etwas heranschleichen und haben Granaten in der Hand.
Ja, das sind Panzerknacker. 2 überlebensgroß, 2,50 Meter groß. Die sind gemacht aus 1 Holzblock von Eichenholz. Die standen in den Spreezi-Kaserne in Ingolstadt. 2 Soldaten mit einer Panzerknacker. Das ist eine Art Granat, wo man einen Tank mit vernichtet. Sie haben eine erste Klasse Eiserne Kreuz haben sie auf dem Brust. Also das ist eine militärische Abbildung. Das sind solche monumentale Skulpturen, die gehören hier nicht bei mir zu Hause. Die gehören nicht in Privathände. Problem ist aber, die Deutschen kaufen nichts. Die Deutschen wollen es auch nicht, Museum wollen es auch nicht umsonst ausstellen. Es gehört in mein Museum. Es gehört deutlich in das Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt. Weil die Skulpturen kommen aus Ingolstadt. Und so war der Künstler Matthias Bayer kam aus Ingolstadt.
Wo hast du die her?
Diesen kommen von einem kleines Auktionshaus, spezialisiert in Militaria.
Mhm. Und wie viel hast du bezahlt?
Darüber rede ich gerne nicht. Mhm. Nein. Aber was ich kann sagen, eigentlich nicht viel. Eine Schande auch eigentlich, wie viel ich dafür gezahlt habe.
John zeigt mir danach noch historische Fotos von den Soldatenskulpturen, die 1945 fertiggestellt wurden. Die Bilder sind gesammelt im persönlichen Fotoalbum des Künstlers Matthäus Bayer. Auf anderen Bildern sehe ich Soldaten im Schnee, die eine Eiche fällen und wie aus einem riesigen Stamm Figuren geschnitzt werden.
Das ist ja eigentlich unvorstellbar, ne? Dass unter solchen Bedingungen Kunst geschaffen wird.
Ja.
Aber klar ist in diesem Fall ja auch eben Propagandakunst und die Propagandamaschine musste auch im Krieg weiterlaufen.
Ja genau, die Bilder sind von 1942 und sind an der Ostfront entstanden. Und die Holzskulptur, die da gezeigt wird, das ist ein 1,5 Meter hoher Soldat mit Maschinengewehr. Und was soll ich sagen, der steht bei John oben im Gästezimmer.
Nein, oh Gott. Also es ist spannend und ich vermute, es gab erstmal eine Führung durch das Privatmuseum bis in die Gästezimmer, bis in der Toilette wahrscheinlich steht auch was, oder?
Also Privatmuseum, das trifft es wirklich ganz gut. John, der hat neben seiner Sammlung zu Hause nämlich auch noch 2 Depots.
Krass. Wie viele Werke hast du jetzt?
Ich habe jetzt mehr als 300 Arbeiten, Bronzen, Marmor, Gemälden, wie du siehst, sehr große Gemälden von 2 bis 3 Meter oder lebensgroße Marmorskulpturen oder lebensgroße Bronzeskulpturen. Ich folge so 200 Künstler, ich habe so 150 Biografien geschrieben, die stehen alle auf meiner Website.
Geschrieben?
Geschrieben, die kannst du auf meiner Website finden. Wenn du die ausdrückst, sind das 3000 Seiten.
Okay.
Ja, das ist Nachtarbeit und Abendsarbeit, denke ich.
Und ich habe mir die Website von John ja eben auch angeguckt. Das ist in der Tat total spannend, was er da zusammengetragen hat. German Art Gallery heißt es, wenn es euch interessiert. Wir packen den Link zur Website auch mal in die Shownotes dieser Folge.
Die Tour durch die Sammlung geht auf jeden Fall weiter bei einem etwa 1x3 Meter großen Ölgemälde des Künstlers Klaus Bergen, das laut Signatur aus dem Jahr 1935 ist. Und ihr wisst, ich habe sonst echt eine Schwäche für so Meeresbilder. Aber in dem Fall, also das Gemälde zeigt die aufgewühlte See. In der Mitte durchschneidet ein Kampf-U-Boot die Wellen. Darüber fliegen noch Kampfflugzeuge. Und der Titel des Bildes, Wiedererstanden, U-26. So, und jetzt passt auf.
Moment mal, wir machen hier einen Vorgang.
Ah, natürlich, klar.
Du in der Mitte. Mit das Gemälde.
Super. Ja, kommt das Gemälde auch drauf.
Jawohl.
Ja, und dann zeige ich jetzt ein anderes Foto.
Waar staat hij
ook? Ja, sinds 3000.
Dat is de Goosdorpse Kunsthofstelling. Dat is gemeld. Wow. Daar staat de vorige
eigenaar. Holy shit. Oh.
Na, jetzt bin ich ja neugierig.
Ja, pass auf, ich habe dir was mitgebracht. Ich komme mal zu dir im Studio. Okay, also das ist das Bild, was Jons Freundin von uns gemacht hat.
Okay, du stehst in der Mitte, Arthur am Sofa und das ist also Jon. Ich habe ja nur geschrieben, mit ihm ihn nicht gesehen. Sympathischer Typ, aber vor allen Dingen, also andere haben Blumenstillleben über der Couch. Hier ist echt irgendwie dieses Seebild und man fragt sich, kann man denn da entspannen? Also ich könnte das nicht.
Vor allem das U-Boot, ne? So, und jetzt pass auf, das Bild hat Jon mir danach geschickt.
Ja. Das Sofa fehlt, aber das Bild hängt an der Wand und Hitler steht davor. Also, das ist ein Bild aus der großen deutschen Kunstausstellung 1937.
Aber kannst mal glauben, da war ich im ersten Moment auch geschockt, als ich das Bild dann gesehen habe.
Ja, vor allem, wenn man den direkten Vergleich hat, ne? Da
ja,
ist an der
ja,
Wand
und genau. Warte. Wird aber tatsächlich nicht der letzte Schocker sein. Während wir durch das Haus gehen, bleibt Jon immer mal wieder an Kunstwerken stehen und erzählt etwas zu ihrer Herkunft. Zum Beispiel bei einer Bronze eines knienden Liebespaars.
Das zum Beispiel kommt aus Alaska. Das habe ich, glaube ich, gezeigt, aus der Kiste. Mhm. Die Fischerboot, das hat mich 4 Jahre gekostet, um das aus der Wildnis aus Alaska zu holen.
Aber was hat es da gemacht? Wie ist da lebt er hingekommen?
Ja, der Mann will anonym bleiben, weil er auch für die CIA gearbeitet hat. Er hat die American Dream gemacht und in 1980 machte er Schluss mit der Zivilisation. Und er hat ein großes Gebiet gekauft in Alaska, ein kleines Haus, lebt von der See und seinem Gemüse im Zaun.
Wow.
Und in das kleine Haus waren wir 4 Tage geheiratet mit der Tochter von russischen Kriegsgefangenen aus Deutschland. So tragisch ist das Leben. Und er lebt da, wir waren da 4 Tage und in das kleine Haus gibt es ein Rodin, das schickt er alles noch auf, einige italienische Meisterarbeiten schickt er noch auf und große Kunstarbeiten ausgestellt auf dem GDK. Die sind jetzt alle hier.
Ich hatte natürlich 1000 Fragen dazu, aber Jon hält sich bedeckt. Ich schwenke also um und frage, wie er überhaupt darauf gekommen ist, diese Kunst zu sammeln.
Ja, das ist eigentlich die Schuld von meiner Freundin. Die hat mich nach Berlin ausgenommen in 2012 und da kamen wir in ein deutsches historisches Museum und dann bin ich eine kleine Treppe aufgelaufen und kam in ein kleines Zimmer und habe gesagt, was ist dann hier ausgestellt? Dürfen wir das nicht sehen? Was ist das dann? Und das war dann drin Reichskunst und dann fängt es an, habe ich weiter untersucht und dann kauft man ein Buch von zum Beispiel Peter Adams, Art in the Third Reich, das ist ausgegeben 1990. Das ist still der Standardarbeit über Dritten Reichskunst. Man sagt die Bibel des Dritten Reichskunst. Also 30 Jahre, 35 Jahre ist fast nichts geschrieben darüber. Und dann habe ich das gesehen und habe gesagt, das ist realistische Kunst, das gefällt mir eigentlich ganz nicht. Wie heißt lelijk? Eigentlich ganz nicht übel oder ekelhaft oder so. Kann hier und da, kann es vielleicht schön sein. Und so hat es angefangen und dann habe ich in 15 Jahren eigentlich alles aufgekauft von Dritten Reichskunst, was da war in Deutschland und Europa.
Und wie schon gesagt, eine riesige Sammlung. Im Erdgeschoss bleibt er noch kurz an einem Gemälde von Soldaten in einem verschneiten Schützengraben stehen.
Das ist der Ostfront, ja. Das Gemälde heißt Silvester 41, glaube ich, oder 42, 41, dachte ich. Das ist in Russland oder Ukraine. Der war ein Kriegsmaler, auch im Ersten Weltkrieg war er schon ein Kriegsmaler, so geht das. Ausgestellt haben wir große Kunstausstellung. Extrem selten, weil man sieht Militären und die wurden natürlich am Ersten vernichtet.
Weiter geht's, vorbei an einer halb Meter hohen Bronze eines Mannes mit einem langen Stab in den Händen.
Das ist ein Fritz Köller. Mhm. Fritz Köller hatte mehr Skulpturen in großen Kunstausstellungen als Arno Breker. Und Fritz Köller war spezialisiert in Mineworkers.
Und so weiter und so weiter.
Breker, noch wieder ein Gobel, ein schönes Antal Grauel. Das ist ein Franz Stück aus 1902, sehr kostbar. Die biete ich an für 180.000.
Das ist ja Wahnsinn. Und das ist nur das Erdgeschoss?
Ja, und man hört das auch gleich, dass er dieses krasse Sammlergehen hat und wirklich voll darin aufgeht.
Ich muss oft 3 Monate suchen. 3 Stunden pro Tag und nach 3 Monaten denke ich, oh scheiße, nichts, ich höre mich auf. Und dann plötzlich, bang!
Geht es wieder.
Ja.
Okay, und während ihr da jetzt also die Treppe hochsteigt zu einem weiteren, wie hast du es vorhin genannt, Schocker, wie kommt er an seine Werke? Also, oder wie überprüft er Käufer und Verkäufer? Wie sichert er seine Sammlung? Wie überprüft er überhaupt, ob es Fälschungen sind?
Alles richtige und wichtige Fragen, Lenore. Gehen wir Schritt für Schritt durch.
Okay.
Also, wo kauft er?
Ich folge so 80 kleine Auktionshäuser in Deutschland. Ich kaufe es dann und dann auf Kleinanzeigen, auf eBay. Und ich kaufe es, wenn Leute mich kontaktieren via den Website.
Und ja, laut John werden auch bei Christie's und Sotheby's hin und wieder Stücke aus der NS-Zeit angeboten, aber nie prominent. Auch wenn die Preise für Kunst aus dieser Zeit laut John in den letzten 5 bis 10 Jahren um ein Vielfaches gestiegen sind. Die Kommunikation läuft dann wohl meistens via E-Mail, Telefon und ab und zu über persönliche Treffen. Spektakuläre Reisen wie die nach Alaska seien schon eher die Ausnahme. Und jetzt zu der Frage, wie sichert er die Sammlung?
Ja, das ist schwierig. Es ist teuer, um zu versichern, und es ist technisch schwierig zu versichern. Weil Versicherungsgesellschaften, die wollen einen Expert fragen. Und es gibt nur einen. Das bin ich. Also, das ist immer schwierig, auch wenn ich habe auch viele Arbeiten ausgestellt in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden. Und das muss es auch versichert werden. Und das ist dann und dann einfach schwierig. Also, ich bin angewiesen auf solide Alarmsysteme mit mehreren Kameras.
Und klar gibt es ProfessorInnen, die zu dem Thema forschen. Die kennen sich nur leider wiederum nicht mit dem kommerziellen Markt aus. Moving on. Die wichtigsten Stücke seiner Sammlung. Definitiv die Werke, die auf den großen deutschen Kunstausstellungen zu sehen waren.
Man will GDK-Arbeiten, aber die sind sehr selten. Wie gesagt, ich habe 60, aber auf dem Markt in Europa wird vielleicht nur eine prominente GDK-Arbeit pro Jahr angeboten heutzutage. Man hat Glück, wenn man von allen Künstlern ein Stück, ein prominentes Stück wiederfindet, das ausgestellt war auf den großen Kunstausstellungen.
Und das hast du geschafft?
Ja.
Also, prominente Künstler mit prominenten Werken bei der GDK, das ist das Ziel. Und da es von dieser Kunst so wenig gibt, steigt auch der Wert der Originale. Am wertvollsten ist dabei laut John
Bronze, deutlich. Weil, um damit zu antworten, manche Skulpturen wurden eingeschmolzen in den Kriegsjahren für den Kriegsindustrie. Man brauchte das Brons. Und ab 1945, was noch restet, wurde ab 1945 massal eingeschmolzen für die Erstellung neuer Bilder, meist in modernen Stil. Brons war teuer. Josef Torek zum Beispiel, eigentlich den zweiten Bildhauer des Dritten Reiches, bekannt von den Torek-Pferden, er selbst brachte seine Bronzeskulpturen zum Schmelzofen in Landshut in 1949. Das war die riesengroße Skulpturgruppe, Kameraden, die prominent ausgestellt waren vor dem deutschen Pavillon auf der Pariser Weltausstellung. 37.
Und was John noch ergänzt, dass gerade die größeren Skulpturen aus dieser Zeit sehr selten und sehr wertvoll sind.
Heutzutage ist es so, wo ist die NS-Kunst? Es gibt 3 öffentliche Sammlungen. Deutsches Historisches Museum in Berlin, Bayerische Staatsgesammlungen in München und die German Word Art Collection from the US Center of Military History. Und den 4. Collection ist meine Privatcollection, das ist die größte weltweite Privatcollection. Weiter gibt es nichts. Und die 3 öffentliche Sammlungen haben keine Skulpturen. Die haben keine Skulpturen.
Wenn es so wenige von diesen Skulpturen gibt, wie kannst du ausschließen, dass sie nicht gefälscht sind?
Ja, das ist ein interessantes Thema. Die Kunst aus dem Dritten Reich, das müssen wir später nochmal verbessern. Die Entwicklung steht in den Kinderschuhen, sagt man das so. Mhm. Die Fälschungen werden kommen. Wenn die kommerzielle Wert steigt, und die kommerzielle Wert steigt heute in den letzten 5 Jahren, letzten 10 Jahren, dann kommen die Fälschungen. Mhm. Ich habe so eine Anzeige gestartet gegen einen amerikanischen Militärhändler. Mhm. Der hat ein Gemälde angeboten für 50.000 US-Dollar und eine Medaille an die Hinterseite geplackt und gesagt, es ist ausgestellt in Deutschland, in großer Kunstausstellung. Gar nicht.
Bei Gemälden lässt John schon auch mal Röntgentests durchführen, um zu prüfen, ob sie echt sind. Bei Statuen sei das alles etwas schwieriger. Aber wie John schon sagt, da steckt der Markt wohl noch in den Kinderschuhen.
Okay, aber nun haben wir einen Verkäufer. Das würde mich ja interessieren. Wer sind denn die Käufer?
Ja, da beschreibt er den Käuferkreis als eher kleine Elite. Meistens reiche Geschäftsleute aus den USA, UK, Japan oder Australien. In der Vergangenheit wohl auch Russen. In Deutschland würde kaum jemand etwas kaufen.
Und überprüft er irgendwie, an wen er verkauft? Nimmt er die Käufer da nochmal in den Blick?
Ja, das scheint für John gar nicht so ein Riesenthema zu sein.
Ja, ich prüfe Interessenten im Internet, aber das ist eher Neugier als Notwendigkeit. Kunstsammler sind historisch interessiert, auch diese Kunst, nicht politisch. Es ist ja einmal ein Amerikaner zu mir gesagt hat über Neonazis, they don't have the money nor the brains.
Oh. Also kann man natürlich nicht so stehen lassen. Neonazis haben weder das Geld noch den geistigen Horizont. Also Recherchen über Netzwerke der neuen Rechten sagen da deutlich was anderes.
Vollkommen richtig. Und ich muss auch sagen, beim letzten Schocker bin ich dann auch nochmal sehr skeptisch geworden.
Oh, ich höre euch schon wieder gehen.
Genau, wir gehen in den ersten Stock, in das Arbeitszimmer. Und neben einer meterlangen, wirklich beeindruckenden Sammlung von historischen Büchern und einigen kleinen Bronzen hängt ein etwa 1x2 Meter schwer zu übersehendes Porträt.
Oh wow. Der Führer.
Ja, das ist ein Fritz Erler, gemalt in 1931. Erler war ein Hausmaler. Von solchen Sachen gibt es vielleicht noch nur 11 Gemälde weltweit. 2 sind im Imperial War Museum. Einige Russen haben eine, Amerikaner haben eine. Das ist alles. Und das Wichtige ist, es gibt natürlich kleine Gemälde, wo Hitler porträtiert ist. Die haben absolut keinen kommerziellen Wert, 508. Das sind auch historisch nicht interessant. Aber Erler war ein Hausmaler. Genau, wenn man Kunst von Napoleon liebt, dann muss man einen Hausmaler von Napoleon haben. Diese sind extrem selten.
Yep, ein Porträt von Adolf Hitler. Und da musste ich dann doch noch mal tiefer in die Diskussion reingehen.
Ich finde es sehr spannend, den Unterschied jetzt zu erleben zwischen eurem Erdgeschoss und auch diesem Raum. Also hier komme ich rein,
ja.
Bin mit all dem sozusagen, was auch meine Erziehung, wie ich aufgewachsen bin, wie auch in unserer Schule damit umgegangen wird. Ich komme hier rein und erschrecke mich.
Ja?
Ja.
Okay.
Und unten habe ich mich nicht erschrocken, sondern unten habe ich gedacht, oh, okay, das sind Bilder, von denen ich durch wiederum meine journalistische Ausbildung weiß, okay, die passen, gehören in diese Zeit, aber es ist nichts, was direkt etwas in mir auslöst. Das löst direkt etwas in mir aus.
Ja, aber wenn du auf Internet siehst du 1 Million Fotografs von Hitler. Was ist das Unterschied?
Natürlich, aber du verstehst, warum es einen Unterschied macht. Ich treffe zwei sehr sympathische Menschen, gehe hoch ins Gästezimmer und dann und so. Es sind Mixed Feelings in mir. Es ist nicht, dass ich euch deswegen anders sehe, sondern es ist nur, dass es mit mir.
Ja, für mich ist das wie ein Gemälde von Napoleon oder Caligula oder Caesar. Aber ich bin Ausländer, ich bin kein Deutscher. Mhm. Das Land, wo ich lebe, hat keine Schuld.
Ehrlicherweise, wenn ich das so höre, ich fühle mich die ganze Zeit an diese Fernsehserie Schotti erinnert. Ne? Also eigentlich heißt sie Tatortreiniger mit Bjarne Mädel. Mhm. Da gibt es diese großartige Folge Schottis Kampf.
Ey, klasse.
Da wird er so in ein Vereinsheim gerufen und findet sich plötzlich zwischen lauter Hitler-Devotionalien wieder. Und dieser Typ vom Vereinsheim sagt dann, warum sei denn Hitler was anderes als Alexander, Karl der Große oder Cäsar? Hast du auch gesehen, ne? Bist du auch ein großer Fan?
Ja, Riesenfan.
Total. Als der Tatortreiniger da bei diesen Neonazis landet, da begrüßen die sich ja immer mit Heil Hitler. Ich habe jetzt ehrlicherweise ein bisschen Angst, wenn das Telefon bei John klingelt. Hast du dessen Background überprüft? Wer bitte hat im Arbeitszimmer ein Porträt von Hitler zu hängen?
Ja, also ich fand das auch definitiv sass. Ohne Frage. Aber einmal sozusagen zum Thema Devotionalien. Ich habe in dem Haus wirklich nur Kunst gesehen, aber jetzt keine klassischen Devotionalien, so irgendwie ein signierter Dolch oder irgendwie sowas. Es war wirklich Kunst aus eben dieser Epoche. Und ich habe zu John vorher schon ein bisschen recherchiert und ich habe wirklich nichts gefunden, was ihn mit Rechtsradikalen in Verbindung bringen würde. Auch Arthur hat mir das nochmal bestätigt, der John ja schon länger kennt. Der sagt auch, nein, der hat nichts mit Nazis zu tun, der ist kein Nazi. Mein Eindruck ist, ja, wir haben es hier mit einem stabil konservativen Typen zu tun, aber auf jeden Fall nicht mit einem Rechtsradikalen. Das Konservative, das spürt man denn manchmal in so Kommentaren, wenn er vor diesem Fresko mit dem Mann und dem Schwert und der Familie steht, die da beschützt wird und sagt so, ja, das sind ja Werte, die wir heute kaum noch in unserer Gesellschaft haben. Das höre ich aber jetzt auch von dem normalen CDU-Wähler aus dem Dorfkreis. Was auch auffällig war oder was uns unterschieden hat, ist definitiv sein Blick auf Kunst. Also er sieht die Künstler, die in der NS-Zeit groß waren, als eine, ich zitiere, verlorene Generation, weil die in Anführungszeichen verbrannt waren nach dem Ende des NS-Regimes. Und was uns auch unterscheidet, ist, dass er wirklich mit moderner Kunst so gar nichts anfangen kann.
Mit moderner Kunst heißt es, eines Tages sieht man, sagt man, aber der Kaiser hat keine Kleider an. Das ist moderne Kunst für mich. Moderne und zeitgenössische Kunst, über 30 Jahren liegt alles in die Mülltonne.
Ich habe da noch ein bisschen versucht, gegenzuhalten, aber am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass die Moderne ihn halt nicht überzeugt und er hat akzeptiert, dass für mich der Hitler-Napoleon-Vergleich einfach nicht funktioniert. Ein Argument, was John gebracht hat, was ich noch ganz interessant fand im Zusammenhang mit seinem historischen Interesse an dieser Kunst, ist folgendes.
Es wird eines Tages kommen, an dem sich die Deutschen fragen werden, wie sah NS-Kunst eigentlich aus? Und doch bis dahin ist alle diese Kunst vollständig aus Deutschland verschwunden. Es ist wirklich tragisch.
Und an der Stelle müssen wir mal einen kleinen Cut machen und uns nochmal rausbeamen aus dem Arbeitszimmer mit der sehr speziellen Einrichtung. Ein Problem ist, dass Museen in Deutschland ganz lange diese Kunst nicht beachtet haben. Der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister sagte mir, die Museen, die sich mit Kulturgeschichte befassen, sagen, ja, es gab diese Nazi-Kunst, es gab die großen deutschen Kunstausstellungen, aber in den Kunstmuseen ist davon nichts zu sehen. Das will man nicht zeigen.
Es gibt also keine Normalität des Umgangs damit. Klar, man muss da Kontext mitliefern, aber das ist ja einigermaßen easy machbar. Die einzige wirklich große Ausstellung zur Nazi-Kunst gab es in den Niederlanden mit Werken aus Johns Sammlung.
Na und vielleicht ist das eben auch ein Teil der Wahrheit. Das Interesse der Sammler ist groß, weil die Objekte lange tabuisiert wurden. Der Kunsthistoriker Stefan Kling beobachtet den Markt dafür schon eine Weile.
Natürlich gibt es gerade bei NS und durch die GdK geadelte NS-Künstler so ein unterschwelliges, man kann fast sagen, universalen Bedürfnis, das an sich zu bringen, warum auch immer. Und also von daher, es gibt einen großen Sammlermarkt für diese Objekte, der sich damit nicht groß tut, aber den gibt es einfach trotzdem. Also die wirtschaftliche Dimension, die diese Skulpturen und diese Kunstwerke inzwischen haben, ist erheblich, auch wenn es natürlich nicht offen kommuniziert wird.
Und die Website GdK Research, die es seit 2011 gibt, über alle Werke, die auf der großen deutschen Kunstausstellung waren, die ist für diese Sammlerszene Gold wert. Habe ich bei meinem Termin auch die beiden Experten aus München gefragt, Stefan Kling und Christian Fuhrmeister, ob die damit nicht den Handel mit Nazi-Kunst unterstützen. Wir piepen hier gleich mal einen Namen. Es ist der echte Name von John.
Ja, krass, stimmt. Die kennen den natürlich auch. Und haben die den auch sofort genannt?
Ja, war gleich der Erste.
Ja, ja, das haben wir auch gemerkt. Findet das ja auch und der weiß deswegen, wonach er sucht. Und, ja. Und natürlich so mancher andere auch. Auch für die einschlägigen Auktionshäuser. Und da gibt es ja gerade in München eins, was relativ bekannt ist. Das sind das natürlich Referenzdaten, die dort bekommen. Aber andererseits, es ist halt so.
Und sag mal, Lenore, bei diesem einschlägig bekannten Auktionshaus, da hattest du auch angefragt. Kam da jemals was?
Hermann Historiker ist das. Ja, die haben mich an einen Mitarbeiter verwiesen. Das sei der richtige Ansprechpartner, aber leider gerade auf einer Messe in den USA, wo es um Kunst und Militaria aus der Zeit zwischen 33 und 45 geht. Ich habe da noch zweimal nachgefragt, kam keine Reaktion. Der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister, der war am Ende unseres Gesprächs übrigens nochmal sehr deutlich, als es um die Sammlerszene ging und deren Recherchen bei GdK Research.
Da würde ich spontan sagen, ein Buch kann sich seine Leser nicht aussuchen. Ja, okay. Die Realität sah aus, niemand hat auch nur die leiseste Ahnung von irgendwas. Die Relation war, dass man von 1800 Werken hat man 40 schlechte Schwarz-Weiß-Reproduktionen. Und wir haben mit diesem Digitalisieren und zur Verfügung stellen der Ausstellungsdokumentation natürlich selber Pandoras Box geöffnet. Wenn man das nicht aushält, dass das mal deutsche Geschichte und deutsche Kunst war, dann ist sowieso alles zu spät.
Würde ich genauso unterschreiben. Jetzt kennen die beiden ja John, hattest du gesagt. Haben die denn was rausblicken lassen, wie sie ihn einschätzen?
Ja, sie haben ihn als Aficionado, als Liebhaber oder eben auch als Entdecker beschrieben. Also sie haben es ein bisschen akademisch formuliert. Er sei einer, der die Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen verschiebe und das Kulturerbe sichern wolle. Das sei ihre gemeinsame Basis. Aber über die Gründe, die persönliche Motivation von John zu spekulieren, da haben sie sich sehr zurückgehalten. Die beiden haben mir dann erzählt, dass sie mit Studenten in dieser Nazi-Kunstausstellung in den Niederlanden waren und dann kam John vorbei.
Also seine Begeisterung ist in einem so starken Maße ungebrochen, dass das für heutige 20-Jährige schwer zu verarbeiten ist.
Ja, ich würde sagen, für knapp Ü30-Jährige auch.
Lass uns mal zurückkommen zu deinem Besuch bei John und vor allem zur Bogenschützin, denn ehrlicherweise, das war ja dein Auftrag. Du solltest die da finden.
Mhm. Ja, finden wäre super. Mit Informationen wäre ich aber sonst auch zufrieden.
Und mich interessiert ja auch, wie er den Wert einschätzt.
Ja, da habe ich was für dich. Nach der wirklich spannenden, absurden und auf eine Art auch aufwühlenden Führung durch Johns Privatsammlung von NS-Kunst setzen wir uns im Erdgeschoss in die offene Wohnküche. John raucht noch kurz ein bisschen Zigarre, na klar, und Arthur schwärmt immer noch von den seltenen Kunstwerken, die er heute gesehen hat.
Und du packst endlich die Unterlagen zu der gestohlenen Matthias Schumacher-Statue neben den Aschenbecher.
Jep, Zeit, dass er sich zu unserer Bogenschützin äußert.
Ich hab dir was mitgebracht.
Ah, ja. Schönes Bild, konnte auch in 1800 gemacht werden. Nein.
Beschreib mir einmal, was du hier siehst.
Was ich hier sehe, ist eine lebensgroße Bronze Statue. Eine lebensgroße Bronze Skulptur steht im Garten. Eine Frau mit einem Bogen. Ein klassisches Thema im Dritten Reich, waar Männer stark wurden abgebildet, aber auch Frauen stark wurden abgebildet. Und das ist eine starke, sportliche Frau mit einem Bogen, die man sieht. Schöne Arbeit, konnte vielleicht auch in 1800 gemacht werden sein.
Es ist interessant, weil ich gucke quasi hinter dich, wenn wir das Interview führen hier gerade, und ich sehe ein ähnliches Sujet. Also es ist auch eine Statue, es ist sehr viel kleiner, vielleicht einen halben Meter hoch, ein Mann, sehr durchtrainiert und hat auch einen Bogen in der Hand. Und es ist im Grunde so, es fehlt eigentlich nur noch die Sehne. Also es ist, als ob der Bogen gespannt ist und er schießt ihn nach hinten, damit quasi alle Muskeln auch in den Beinen besonders zur Geltung kommen. Ja. Ist das auch eine Bronze?
Das ist auch eine Bronze von Hugo Lederer. Und diese ist nur 1,30 Meter oder so. Der war ausgestellt, dieselbe Skulptur war 4 Meter groß ausgestellt in 1918 in Berlin. Aber eingeschmolzen wegen dem Krieg, verloren und weggegangen. Also das Thema ist nicht nur drin, von Bogenschützen, Frauen und Männer, ist nicht nur Dritten Reichkunst, das war schon davor. Aber in Dritten Reichkunst sieht man auch, es werden starke Frauen abgebildet. Nicht nur Frauen waren nicht schwach, waren auch stark und sportlich.
Ich höre jetzt, es ist schon so ein bisschen raus, aber es ist auch ein, also es passt, es würde in deine Sammlung passen.
Absolut, absolut. Problem aber mit Schumacher ist, er hat auch nicht wirklich einen großen Namen im Dritten Reich. Aber von rein ästhetisch Point of View würde ich diese Skulptur sofort kaufen, ja. Aber es ist verschwunden.
Ich habe natürlich während unseres Rundgangs ganz genau auch mal links und rechts geguckt. Ich habe sie jetzt noch nicht entdeckt hier, aber das würde mich nicht, würde mich nicht wundern.
Nachdem John die Fotos der Bogenschützin sehr genau studiert hat, lege ich ihm auch noch die Bilder der Schreitenden und der Nymphe vor.
Das hier sind die anderen Arbeiten.
Ja, was man hier sieht, sind andere lebensgroße Bronzen. Typisch, ja, typisch auch Dritten Reich Themas. Aber in Deutschland wurden diese Figuren, nackte Frauen, starke Frauen, nackte Männer, seit 1900 schon gemacht. Nicht nur im Dritten Reich.
Besitzt du Kunst von ihm?
Nein, ich habe keine Kunst von ihm. Einfach weil da war über die vier Lebensgrößen, die du zeigst, ja, die sind nicht auf den Markt gekommen, die sind nicht angebaut. Wenn die auf versteigert wurden, dann waren die hier schon, kann ich dir versichern. Aber die wurden nicht angebaut. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe einfach keine Schumacher-Skulpturen gesehen. Ich habe gesucht nach ihm einige Jahre und dann aufgegeben, weil er war einfach nicht
Das ist merkwürdig. Schließlich wurde Kunst von Schumacher angeboten. Nur eben nicht die großen Bronzestatuen. Ich hake nach.
War Schumacher auf dem Level wie ein Thorak? Oder war er
nein, ganz nicht. Nein. Der Thorak war der zweite Bildhauer im Dritten Reich. Arno Breker war der erste. Und Matthias Schumacher. Seine Arbeiten mag ich von nur rein ästhetisch point of view. Aber mit einer Arbeit auf dem Großhauser Kunstarbeit war man keine prominente Dritten Reich-Künstler.
Eher Regionalliga.
Denke ich ja. Trotzdem kann das noch ein Künstler sein, der schöne Kunst gemacht hat. Aber nein, ich komme nicht in die Nähe von Thorek oder Fritz Göller oder Fritz Röll oder Arno Breker. Oder.
Und trotzdem scheint das Interesse von Jon ja geweckt worden zu sein. Vielleicht auch von anderen Sammlern? Ich frage ihn, was für Preise auf dem Markt für eine Figur wie die Bogenschützen realistisch wären.
So eine lebensgroße Bronze, 100.000 Euro, ist kein fremder Preis. Kann auch 150 sein. Das Problem einfach ist, es gibt nichts. Was du hier siehst, ist extrem selten. Die drei großen öffentlichen Sammlungen haben keine Skulpturen und verkaufen überhaupt nichts natürlich. Es gibt nichts. Also wenn die Frage 1% steigt, explodieren die Preise.
Ich hatte mir als Frage aufgeschrieben, was Sammler dafür zahlen würden. Jetzt habe ich ja hier einen Sammler vor mir sitzen. Was würdest du denn bezahlen dafür?
Wenn diese auftaucht, na, weiß ich es auch nicht. Da muss ich darüber nachdenken. Ich bin Sammler, aber auch Händler.
Und jetzt komme ich zum Höhepunkt des Interviews. Ich möchte von Jon wissen, was glaubt er, was mit der gestohlenen Bogenschützin passiert ist.
Ich denke, dass die Chance vielleicht kleiner ist dann 2%, dass jemand es gestohlen hat wegen der Dritten Reichskunst. Das wissen die Leute fast nicht. Meine Idee ist, es ist gestohlen durch ein Lokaler, der es einschmelzen lässt.
Was für eine frustrierende Antwort. Ich hake nochmal nach.
Du sprachst davon in unserem schriftlichen Austausch, dass Schumachers Kunst nicht über die Grenze gehen würde. Was meinst du damit?
Ja, dass es nicht aus Deutschland geht. Ich denke, ein Lokaler hat es gestohlen. Und die meisten prominenten Dritten Reichskulpturen verschwinden normalerweise im Ausland, weil Deutsche kaufen es nicht. Im Besitz einer vermögenden ausländischen Privatperson verschwindet ihre Existenz und sie werden nie wieder für die Öffentlichkeit sichtbar sein. Das ist tragisch und das ist, was passiert die letzten 40, 50 Jahre. Das ist leider, aber die Sache ist, die deutschen Museen kaufen nicht. Das ist das Problem.
Aber das widerspricht sich in meinem Kopf jetzt ein bisschen, wenn du sagst, dass die ausländischen Sammler vor allem sehr viel dafür bezahlen. Das würde doch sehr dafür sprechen, dass die dann auch ins Ausland gegangen sind.
Ja, sicher. Wer hat im Ausland gehört von Schumacher? Ich weiß es, weil ich 6.000 Stunden Research gemacht habe. Normal, ich denke, kein Künstler im Ausland kennt Schumacher. Deswegen. Wenn es sie angeboten wird, werden sie das kaufen, ja. Sicher. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Auch nicht in Kreisen, an bei Kunden oder irgendwo. Ich denke, es ist... Wenn wir Pech haben, ist es schon vernichtet.
Ich bin gefrustet, versuche es aber noch ein letztes Mal.
In meinem Kopf ist immer noch so dieser kleine Haken, der da drin hängt und sagt, wenn es doch so wenig Arbeiten gibt und es interessierte Sammler gibt, dann wäre doch in dem Fall, ja, weil diese Figur war, nicht gut geschützt. Das muss man mal so sagen.
Der war ganz nicht gut geschützt. Ich glaube, das Haus war in einer Renovierungsphase und sie haben einfach das Bild da stehen lassen. Das Haus war verlassen, da wohnte niemand. Das.
Dann kann es kein Auftragsdiebstahl gewesen sein.
Nein, denke ich nicht. Man muss es wissen. Leute im Ausland kennen Schumacher nicht. Mhm. Man muss das wissen. Ich glaube, das stand in ein kleines Dorf in Bayern oder so. Wer weiß das noch? Das weiß nur ein Lokaler, der da vorbeifährt.
Ja, ich verstehe seinen Punkt und gebe an der Stelle auf.
Du sagst uns Bescheid, wenn du etwas hörst?
Ja, absolut, absolut. Das ist klassische, realistische, historische Kunst. Die muss bewahrt werden, am liebsten in Deutschland.
Also ich fasse mal zusammen. Der Kunsthistoriker sagt, wenn man es genau nimmt, war Matthias Schumacher offiziell gar kein Künstler, weil er nicht im wichtigsten Verzeichnis Artists of the World auftaucht. Der Sammler sagt, in der Szene ist der Name nicht bekannt. Der Dorfbewohner sagt, ja, es gab da eine wirklich tolle Figur, aber das war nicht die Bogenschützin. Also langsam müssen wir den Fall hier umbenennen. Kunstverbrechen, Torben und Lenore suchen ein Phantom.
Aber echt. Klar, wir haben Fotos gesehen vom Künstler und vom Kunstwerk. Und Stefanie hat uns erzählt, dass er nach seinem Tod in der Münchner Wohnung ihrer Großmutter noch ziemlich präsent war. Überall standen da dessen Figuren, die sie ehrlicherweise auch ganz schön gruselig fand.
Und eins ist noch klar, jedenfalls nach diesem Deep Dive in Nazi-Kunst. Wir müssen noch mal zu Stefanie. Die hatte uns bei unserem ersten Gespräch in Bad Tölz gesagt:
Ich glaube, ich habe lieber, dass sie noch irgendwo ist, als dass sie nicht mehr existiert, ja. Und ich weiß nicht, ob ich sie noch mal sehe oder nicht, aber irgendwie würde ich mich trotzdem mehr freuen, sie würde noch irgendwo sein, als sie wäre eingeschmolzen.
Und sie hat noch mal überlegt, gibt es jemanden, der ihren Großvater, den Bildhauer Matthias Schumacher, noch kannte, der ihn erlebt hat? Gibt es. Karin Kellner heißt die Frau, mit der ich mich in München verabrede. Ebenfalls eine Verwandte vom Künstler Matthias Schumacher. Die hat ihn in den 50er und 60er Jahren erlebt. Als Schatten bei rauschenden Partys, die seine Frau in ihrer Wohnung gab.
Ja, ich habe ihn immer nur kurz gesehen, auch wenn da Einladungen und sowas waren. Er ist so im Hintergrund geblieben. Er hatte keine Lust, in diesem Nachkriegsaufschwung groß mitzumachen.
Und dann bekomme ich doch noch Kontakt zur Polizei in München. Und der Kommissar ist ziemlich eindeutig.
Keiner klaut eine 2,30 Meter Figur, um sie dann beim Wertstoffhofer abzugeben und einschmelzen zu lassen.
Das war Folge 3 von Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst. Die letzte Folge zu diesem Fall könnt ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek hören.
Schreibt uns gern euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de. Wir antworten wirklich auf jede Mail. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen, denn dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Und empfehlt Kunstverbrechen gerne all euren Freundinnen und Freunden.
Macht's gut und danke, dass ihr uns so treu hört und unterstützt. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Juliane Bergmann und Alexandra Friedrich.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Martin Trautvetter.
Verantwortlich für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Wir bedanken uns bei Stefanie und ihrer Familie.
Und vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und fürs Mitfiebern. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. In Abenteuerdiagnose nimmt unsere Kollegin Anke Christians ihre Hörerinnen und Hörer mit auf spannende Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um Menschen mit rätselhaften Symptomen, deren Leben komplett aus den Fugen geraten ist, die einfach nicht mehr weiter wissen. Und es geht um engagierte Ärztinnen und Ärzte und ihre Suche nach der rettenden Diagnose. Der Podcast ist wirklich wie ein Krimi, eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Stecken die Hinweise in den Blutwerten, Röntgenbildern oder einer Nervenwasserprobe? Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner staunen. Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.